Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir hatten eine Predigtreihe begonnen zu dem großen Propheten Samuel aus dem Alten Testament. Wir hatten verschiedene Wegstationen betrachtet und wir werden heute diese Predigtreihe schließen. Und sie schließt mit einer sehr seltsamen, für uns fremd anmutenden Geschichte, einer auch furchtbaren Geschichte, was an und mit diesem toten Samuel passiert. Aber so fremd und uns unverständlich, wie sie auf den ersten Blick scheinen wird, so viele Botschaften enthält und so viel Evangelium enthält dieses Wort. Und so wollen wir hören auf einen längeren Predigttext aus 1. Samuel 28, die Verse 3 bis 20. Samuel aber war gestorben und ganz Israel hatte ihm die Totenklage gehalten und ihn begraben in seiner Stadt Rama. Und Saul hatte die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter aus dem Land vertrieben. Als nun die Philister sich versammelten und herankamen und sich lagerten bei Schunem, versammelte Saul auch ganz Israel und sie lagerten sich auf dem Gebirge Gilboa. Als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Und er befragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch das Licht, lichtlos Licht, noch durch Propheten. Da sprach Saul zu seinen Getreuen, sucht mir eine Frau, die Tote beschwören kann, dass ich zu ihr gehe und sie befrage. Seine Männer sprachen zu ihm, siehe, in Endor ist eine Frau, die kann Tote beschwören. Und Saul machte sich unkenntlich und zog andere Kleider an und ging hin und zwei Männer mit ihm und sie kamen bei Nacht zu der Frau und Saul sprach, wahrsage mir, weil du Geister beschwören kannst und hole mir herauf, wen ich dir nenne. Die Frau sprach zu ihm, siehe, du weißt doch selbst, was Saul getan hat, wie er die Geisterbeschwörer und Zeichendeuter ausgerottet hat im Land. Warum willst du mir denn eine Falle stellen, dass ich getötet werde? Saul aber schwor ihr bei dem Herrn und sprach, so wahr der Herr lebt, es solle dich in dieser Sache keine Schuld treffen. Da sprach die Frau, wen soll ich dir heraufholen? Er sprach, hol mir Samuel herauf. Als nun die Frau merkte, dass es um Samuel ging, schrie sie laut und sprach zu Saul, warum hast du mich betrogen, du bist Saul. Der König sprach zu ihr, fürchte dich nicht, was siehst du? Die Frau sprach zu Saul, ich sehe einen Geist heraufsteigen aus der Erde. Er sprach zu ihr, wie ist er gestaltet? Sie sprach, es kommt ein alter Mann herauf und er ist bekleidet mit einem Priesterrock. Da erkannte Saul, dass es Samuel war und neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Samuel aber sprach zu Saul, warum hast du meine Ruhe gestört, dass du mich heraufsteigen lässt? Saul sprach, ich bin in großer Bedrängnis. Die Philister kämpfen gegen mich und Gott ist von mir gewichen und antwortet mir nicht, weder durch Propheten noch durch Träume. Darum habe ich dich rufen lassen, dass du mir kundtust, was ich tun soll. Samuel sprach, warum willst du mich befragen, da doch der Herr von dir gewichen und dein Feind geworden ist? Der Herr hat dir getan, wie er durch mich geredet hat und hat das Königtum aus deiner Hand gerissen und David deinem Nächsten gegeben. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat der Herr dir das jetzt getan. Dazu wird der Herr mit dir auch Israel in die Hände der Philister geben. Morgen wirst du mit deinen Söhnen bei mir sein. Auch wird der Herr das Heer Israels in die Hände der Philister geben. Da stürzte Saul zur Erde, solange er war, und geriet in große Furcht über die Worte Samuels. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte nichts gegessen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns für diesen Sonntag, diesen Ewigkeitssonntag, diese furchtbare Geschichte von Samuel und Saul, diese Begegnung, die uns ein Stück weit einen Spalt öffnet in eine fremde Welt. Und wir wollen jetzt die Predigt über dieses Wort hören. Wir wollen dich bitten, dass du diese Predigt segnest an uns allen und dass du sprichst zu uns durch diese Predigt. Das wird nur dann gelingen können, dieses Wunder, dass wir deine Stimme hören, wenn du dieser Predigt selber deinen Segen schenkst, deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine der vielleicht ja furchtbarsten, auch für uns fremdesten Geschichten aus der Bibel überhaupt. Diese Geschichte einer Totenbeschwörerin, die die Bibel aber in aller Ausführlichkeit berichtet. Und wenn wir uns über das Leben des Samuels Gedanken gemacht haben, so gehört das mit dazu. Und ich denke, dieser Text passt eben auch zu diesem Tag des Ewigkeitssonntages, wo wir über die Bedeutung des Todes nachdenken. Ich habe uns 4 Botschaften mitgebracht. 4 Botschaften, die ganz wesentlich für unser Leben sind, die uns aus dieser Geschichte von Gott gezeigt werden, wie ich meine und finde. Und ich habe die Predigt überschrieben, 4 lebenswichtige Botschaften vom toten Samuel. 4 lebenswichtige Botschaften vom toten Samuel. Erste Botschaft, Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Zweite Botschaft, Finger weg von allen okkulten Praktiken. Dritte Botschaft, absoluter Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und die 4. Botschaft, es gibt ein Leben nach dem Tod. Die 1. Botschaft, Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Der große König Saul, vom Körpermaß ist er größer gewesen als jeder in Israel. Der König mit all seinen Soldaten, er hat furchtbare Angst. Wir lesen das im Vers 5 hier. Da heißt es, als aber Saul das Heer der Philister sah, fürchtete er sich und sein Herz verzagte sehr. Er hat Angst. Und in und aus seiner Angst heraus trifft er eine Entscheidung, die ihn in die Katastrophe führt, die ihn vernichtet, seine Söhne, sein ganzes Haus. Das ist übrigens nicht nur an dieser Stelle so, in dieser Geschichte, das ist exemplarisch an und in dem Leben Sauls, des ersten Königs Israels, dass er immer wieder Angst hat. Der Punkt, als ihm die Königswürde genommen wird, 1. Samuel 13, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, wie er da auch wiederum die Feinde sieht, Samuel nicht kommt und er dann loslegt halt nicht und schon opfert, hat er auch wieder Angst. Da heißt es, Samuel war noch in Gilgal und war voll Angst. Und da macht er wiederum diesen verhängnisvollen Fehler, dass er sich priesterliche Würde aneignet, was er nicht darf. Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Wir sehen hier nichts vom Namen des Teufels in diesem Text, aber Sie alle als bibelkundliche Leser wissen, dass der häufigste Satz der Bibel lautet, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Gott, unser Herr und Heiland in Jesus Christus, möchte für uns ein Leben ohne Angst, ohne Furcht. Und genau das Gegenteil möchte der Widersacher. Er will für unser Leben die Angst. Und wenn jemand Angst hat, dann darf man wissen, dass der Teufel an ihm dran ist, dass er ihn zieht. Das ist ganz subtil, manchmal merkt man das nicht, aber das darfst du mitnehmen. Wo immer du Angst hast, ganz gleich welche Angst das ist, ist in letzter Konsequenz immer der Widersacher verantwortlich, der dir Angst machen möchte. Gott möchte die Furchtlosigkeit für dein Leben. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Aber der Teufel möchte dir Angst machen und der Teufel ist der schlechteste und mieseste Ratgeber. Er führt immer in die Sünde, immer in den Tod. Es gibt in der Welt von schlauen Leuten ganz unterschiedliche Erklärungsmuster, woher denn Angst kommt. Nicht Angst kennen wir ja alle. Jeder Mensch hat Angst halt nicht. Also Freud hat angefangen halt nicht mit psychoanalytischen Erklärungen halt nicht, hat in den verschiedenen Instanzen, in der Ich-Instanz, in der Es-Instanz und der Über-Ich-Instanz verorten können, was unterschiedlich Ängste erzeugt. Wenn Sie Pavlov kennen, diesen Verhaltensforscher, der hat ein lerntheoretisches Modell entwickelt, halt nicht, dass eben Angst etwas sei, was über den Mechanismus der Gedächtnisleistung funktioniert. Es gibt von Rotter kognitionstheoretische Erklärungen der Angst halt nicht, wie es eben dazu kommt, dass Menschen Ängste herausbilden. Es ist sehr interessant, diese Dinge zu lesen. Das ist zum Teil auch hilfreich. Aber es kratzt immer nur an der Oberfläche. Es gibt letztlich nie die Antwort. Es beschreibt immer nur Zustände. Woher Angst kommt, können wir mit einem Wort benennen, kommt immer vom Teufel. Sein teuflischer Ratgeber, Angst. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und wenn wir Angst haben, dann kommt er zum Ziel. Denn dann wird unser Leben klein und eng und depressed. Nicht? Das möchte der Teufel. Gott möchte ein Leben in Freude für uns, nicht? In Freiheit. Der Teufel möchte es Angst machen, nicht? Angst heißt ja auch dieses lateinische Angustus, eng machen. Eng machen. Wo immer du Angst hast, arbeitet der Teufel an dir. Es gibt so die drei Hauptängste, ich nenne das immer die drei Gs. Kein Geld zu haben, nicht geliebt zu werden, nicht genügend Gesundheit zu haben, nicht? Geliebt, Geld, Gesundheit, die drei Gs, nicht? Da haben wir immer Angst drum. Und da kann ganz schnell der Widersacher kommen, wenn es um diese Dinge in unserem Leben geht oder im Leben unserer Angehörigen halt, nicht? Da macht er uns schnell Angst, nicht? Wenn er uns da erstmal hat, wenn er uns erstmal bei der Angst hat, wenn dieses Gefühl in uns drin ist, dann kann er auf uns spielen wie auf so einer Klaviatur. Dann führt er uns Wege, die wir nicht gehen wollen. Hier auch bei dem König Saul. Der hat Angst vor den Philistern. Der hat Angst darum, es jetzt nicht zu schaffen, seiner Verantwortung nicht gerecht zu werden, die er als König hat, dass er jetzt das Volk nicht führen kann. Er weiß nicht weiter. Und da lässt er sich durch die Angst über den Teufel verführen, die falschen Wege zu gehen. Angst, liebe Brüder und Schwestern, ist immer Abwesenheit von Vertrauen zu Gott. Abwesenheit von Vertrauen zu Gott. Also ich denke, der Herr kriegt es nicht hin. Ich muss es selber in die Hand nehmen, ich muss irgendetwas tun. Angst ist daher in letzter Konsequenz immer Unglaube, weil ich Gott nicht vertraue. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und die Ratgeber, die sind so wichtig im Leben, das wissen die ganzen Institutionen, die ganzen Firmen, die ganzen Lobbyisten, die wir haben in Berlin oder in Brüssel halt, nicht? Da schicken die großen Konzerne Leute hin, dass sie die Politiker beraten, diese Einflüsterungen machen, damit ja politische Entscheidungen in ihre Richtung gehen. Und ganz so ein Lobbyist ist der Widersacher. Der Widersacher zwingt uns nicht. Der lässt uns die Freiheit, nicht wie Adam und Eva. Sollte Gott denn gesagt haben, dass das so ist, nicht? Berät uns dann, gibt uns so Hinweise und schon sind wir auf dem falschen Weg. Und das ist der Indikator, wo wir immer wieder merken, dass wir vom Widersacher beraten werden. Das ist Angst. Wenn du Angst hast um dein Leben, um deine Gesundheit, wenn du Angst hast, nicht genug geliebt zu werden, wenn du Angst hast um dein Geld, nicht? Und fast alle Ängste lassen sich auf diese drei Grundängste runter reduzieren. Dann weißt du, dass der Widersacher an dir dran ist. Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Vertraue dem Allmächtigen, der der Erste und der Letzte ist, der dir das Leben gegeben hat. Lass dir nicht Angst machen. Schon gar nicht von deinem Tod, da kommen wir im letzten Punkt drauf, denn Gott, Jesus hat den Tod überwunden. Angst ist ein teuflischer Ratgeber, das musste Saul erleben, wie er den vollkommen falschen Weg gegangen ist. Und das wirst du erleben, wenn du deinen Ängsten nachgehst. Das ist die erste Botschaft dieses Predigttextes. Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Damit kommen wir zur zweiten Botschaft. Finger weg von allen okkulten Praktiken. Saul hat Angst. Der weiß nicht mehr weiter. Und dann fällt ihm irgendwas ein, was er macht, was totaler Wahnsinn ist. Da legt dieser Text drauf Wert. Nicht? Da wird noch richtig zu Beginn gesagt, Saul hat alle Zeichendeuterinnen, alle Totenbeschwörerinnen vertreiben lassen. So wie das Gesetz gefordert hat. Hat er ganz sauber gemacht. Nicht? Hat er alle verbannen lassen aus Israel. Er wusste, was im Gesetz steht. Aber dann kriegt er Angst. Und auf einmal sind dann doch noch irgendwelche Hilfsmittel vermeintlich da, so okkulte Praktiken halt, nicht? Er muss sich unkenntlich machen, nicht? Das wird ausführlich berichtet. Er macht sich unkenntlich, nicht? Und er schleicht dann nachts zu dieser Frau in Endor und er sagt, beschwöre mir die Toten halt, nicht? Was ganz Wahnsinniges und unglaublich Gefährliches halt, nicht? Was immer in den Tod führt halt, nicht? Die Bibel lehnt diese okkulten Praktiken in aller Schärfe ab. Ich lese euch nur zwei Bibelstellen vor. 3. Mose 20. Wenn sich jemand zu den Geisterbeschwörern und Zeichendeutern wendet, dass er mit ihnen Abgötterei treibt, so will ich mein Antlitz gegen ihn kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Das heißt, Gott wendet sein Antlitz gegen diese Menschen, die diese okkulten Praktiken tun. Oder 5. Mose 18. Das sollst du nicht lernen, die Gräuel der Völker zu tun, dass nicht jemand unter euch und dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörung oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Dann kommt es, denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Der ist dem Herrn ein Gräuel. Und Saul wusste das, der kannte dieses Gesetz. Deshalb hat er auch in seiner politischen Verantwortung als König alle rausschmeißen lassen. Das war das Beste, was er hat machen können. Aber als er Angst bekommt, da lässt er sich verführen. Und er geht dahin und sucht Zuflucht, Hilfe bei Dingen, die ihn in die Katastrophe führen. Die Dinge funktionieren. Mir muss das keiner erklären, so nach dem Motto halt nicht. Also, das klappt ja nicht. Das geht dann los beim Besprechen halt nicht. Wenn du den Leuten von Jesus erzählst, wollen sie nichts wissen, aber im selben Atemzug erzählen sie, ja, aber ich war schon mal beim Besprecher, als ich damals Gürtelrose hatte und das hat alles wunderbar geklappt. Das glaube ich wunderbar, gar kein Thema funktioniert das. Ich war in Namibia mit meiner Familie in Swakopmund, da waren wir im tollen Geschäft von so einem deutschen Geschäftsmann halt nicht. Und überall standen so komische Sprüche und irgendwann konnte ich so einen entziffern, da stand drauf, protected by Voodoo. Da habe ich den angesprochen, was ist das? Ja, der gesagt, wissen Sie, also früher wurde so viel geklaut in meinem Laden und dann habe ich mir so einen Voodoo-Hexer geholt halt, nicht? Und der hat den Laden besprochen, seit das passiert ist, ist hier nicht ein Ding mehr gestohlen worden, nicht? Funktioniert, keine Frage, wir haben sofort den Laden verlassen halt, nicht? Das ist gar keine Sache, die Dinge funktionieren. Da gibt es etwas, es gibt mehr als nur das, was wir sehen und anfassen können. Es gibt eine unsichtbare Welt. Was meint ihr, was um diese Kirche momentan los ist? Wie der Widersacher mit seinen Dämonen kämpft gegen die Engel, die der Herr um diese Kirche gestellt hat. Ja, diese okkulten Praktiken, die funktionieren. Aber um Preise, die will keiner bezahlen. Um schlimmstes Elend. Für den Moment geht es. Aber dann geht es in die Hosen. Wenn ihr jetzt nicht dem Pastor Latzel glaubt, halt nicht, dann guckt mal bei dem schlauesten Deutschen nach, der je gelebt hat, nicht? Johann Wolfgang Goethe. Das war einer, der kannte sich sehr gut aus, halt nicht? Das war erfahrener Esoteriker und Okkultist, nicht? Lest mal Goethes Faust. Lest mal den Zauberlehrling. Die Geister, die ich rief, die werdet ihr nie wieder los. Wenn er den Widersacher ins Leben hineinbittet, nicht mit den okkulten Praktiken halt, nicht, dann wird sich das Antlitz Gottes, des Allmächtigen, gegen euch wenden. Finger weg von allen okkulten Praktiken. Finger weg von allen okkulten Praktiken. Ob das nun Amulette oder Talismänner sind. Egal, was ihr denkt, so nach dem Motto, ja klar, ich bin Mitglied in Martini und glaub ja an den Allmächtigen Gott, aber hier das Hufeisen. Oder hier der Pfennig, oder weiß der Kuckuck, das bringt ja auch noch Glück. Finger weg davon. Horoskop oder Sterndeutereien, das gehört sich nicht für einen Christen. Und nicht, weil ich irgendwas hier fordere, Leute, da wendet sich Gottes Angesicht gegen euch. Der wird auch nicht irgendwo in der Bunte, im Stern oder sonst irgendwas, irgend so ein Quatsch gelesen. Wir können ja mal gucken, vielleicht gibt es ja eine gute Information für mich. Finger weg von diesen Dingen. Keine Engel oder Dämonen anzubeten. Geht niemals zu Besprechern oder zu irgendwelchen spirituellen Riten halt, nicht? Oder wenn bei irgendwelchen Heilpraktikern euch irgendwelche Dinge angeboten werden, wo gleichzeitig noch Dinge mit bebetet, also lasst die Finger davon halt, nicht? Das ist okkult. Hexen oder Druiden, das ist ganz en vogue halt, nicht? Was ich erlebe, wie mir Leute erzählen, ja, ich war schon mal Hexe im Mittelalter, nicht? Und heute tue ich auch diese Dinge. Und wenn meine Kinder krank sind, bevor ich die zum Arzt schleppe halt, nicht? Da habe ich hier dieses Hexenbuch alles erlebt und gesehen. Druiden, es ist ein Wahnsinn, was auch in unserer Gesellschaft passiert, nicht? So, je mehr wir uns entkirchlichen halt, nicht? Desto mehr laufen diese okkulten Dinge, nicht? Der freie Mensch glaubt, ja, also ich bin ja dann frei und das habe ich nicht, ne? Also wenn ich Gott nicht mehr habe, dann bin ich ja frei, nur der Intellekt leitet mich, nicht? Ich sage immer, das ist wie mit einem Garten. Wenn Jesus, also wenn ihr einen Garten habt zu Hause, nicht? Und wenn ihr den nicht kultiviert, nicht hingeht und hin immer wieder alles schön Rasen mäht und die Unkräutchen rausruppt halt, nicht? Und das schön anpflanzt, wenn ihr da nichts macht im Garten, da ist nicht nichts. Da siedelt sich sofort was an in diesem Garten. Der ganze Dreck, der Unkraut, das verwildert. Und so ist das, wenn nicht Jesus Christus da ist. Kommen sofort die anderen Geister hinein, das ganze Okkulte halt nicht. Buddha-Statuen halt nicht. Nicht, was ich auch schon bei Christen Buddha-Statuen gesehen habe, nicht? Oder irgendwelche diese Ziehsteine halt nicht bei den Bergsteigern. Alles okkulte Praktiken. Finger weg, das lehrt diese Geschichte. Finger weg, das führt in die Katastrophe. Das kann man daraus mitnehmen halt, nicht zu sagen. Wir müssen mal gucken, wenn wir Bibeltexte lesen und hören, was sagt uns die Geschichte? Finger weg, auch nicht im kleinsten bisschen was, so nach dem Motto, so 1%, da kann ich ja ein bisschen Okkultismus machen, wenn die anderen 99% klar bei dem Herrn und Heiland Jesus Christus sind. Das funktioniert nicht. Dieser Gott wendet sein Angesicht gegen uns. König Salomo, nicht? Der fängt dann auch so ein bisschen an okkulte Praktiken. Er selber nicht, aber meine Frau nicht, hatte ja so viele gehabt, nicht? Und die glauben ja an andere Götter. Da bauen wir denen auch noch einen Tempel, viel kleiner als der, den ich in Jerusalem gebaut habe, nicht? Aber damit die auch zufrieden sind, nicht? Und was dann passiert? Auch die totale Katastrophe halt, nicht? Da wird das Königtum weggenommen, nicht? Da geht das ganze Desaster los. Finger weg von allen okkulten Praktiken. Dritte Botschaft aus diesem Text, absoluter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Das wird hier ganz klar gesagt, Samuel kommt hoch und das wird dann begründet, warum, er kriegt es nochmal gesagt, warum denn nichts passiert, warum er keine Antwort kriegt, nicht? Da wird dem Samuel, das ist der Kern dieser Geschichte halt, nicht, dass das ganze Desaster begründet. Der Herr hat ja Saul auserwählt, hat ihn dann zum König gemacht halt, nicht? Und dann hat er versagt. Er hat nicht Gottes Wort gehorcht und dann geht alles schief. Das sagt Samuel, 1. Samuel 28, Vers 18, dass die Botschaft dir noch als Toter zu bringen hat. Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast und seinen grimmigen Zorn nicht an Amalek vollstreckt hast, darum hat dich der Herr jetzt so getan. Hat der Herr dir jetzt so getan. Nicht? Das war diese Geschichte, dass eben das 1. Samuel und 15 gewesen halt. Sie kämpften gegen die Amalekiter, das ist der Erzfeind der Juden. Es gibt übrigens jüdische Rabbiner, die haben schon bevor das im Holocaust passiert ist, gesagt, die Deutschen seien Nachkommen der Amalekiter halt, nicht? Da gab es, als der Kaiser Wilhelm im Heiligen Land war, haben mehrere Rabbiner ihm verweigert, die Hand zu geben, weil die gesagt haben, das ist ein Nachkomme der Amalekiter halt. Das sind die Erzfeinde. Und von diesen Erzfeinden, den Amalekitern, verlangt Gott, dass sie ausgerottet werden. 1. Samuel 15, da sagt Gott zu Saul, dass er den Bann an diesen Amalekitern vollstrecken soll, an diesen Erzfeinden. Und den Bann vollstrecken, das hieß alles ausradieren, alles. Das klingt uns sehr fremd, ich sage auch gleich was dazu, wie das zu verstehen ist. Aber damals sollte Saul das tun. Ich lese das vor, wie es wörtlich hier in der Bibel steht, 1. Samuel 15, da heißt es, Saul, so höre nun auf die Worte des Herrn, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe bedacht, was Amalek Israel getan hat und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog. So zieh du nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm, an allem, was es hat und verschone sie nicht. Und jetzt kommt es, steht so in der Bibel, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Das hieß, den Bann zu vollstrecken. Und dann sagt Saul, das mache ich nicht. Das tut er nicht. Der verschont die. Der ist Humanist. Also da würden wir heute so aus unserem Denken sagen, ja, das ist doch das Vernünftige halt, nicht? Der schont menschliches Leben halt, nicht? Vielleicht die Krieger, die hätte man ja töten können. Aber was können denn die Kinder? Was können denn die Säuglinge? Was können denn die Rinder? Was können denn die Kamele dazu? Gott sagt, den Bann komplett vollstrecken. Und das tut er nicht. Und das wird hier in dieser Geschichte als Begründung genommen, weil du der Stimme nicht gehorcht hast, weil du wieder anderen Stimmen nachgegeben hast. Deshalb läuft jetzt gar nichts mehr. Wenn wir Gottes Stimme klar hören, müssen wir sie in aller Konsequenz befolgen. Nochmal, dieser Text ist uns fremd und diese Dinge sind weg. Wir müssen, das ist Gott sei Dank so, heute niemanden mehr, weil wir im neuen Bund sind, töten. Nicht? Da haben sich Dinge anders entwickelt. Gar keine Frage. Also so wie wir im neuen Bund niemanden mehr beschneiden müssen, sondern wie wir die Taufe als Bundeszeichen haben, so müssen wir auch, wenn wir Johannes 8 lesen, halt nicht mehr die Todesurteile, die gefordert sind, vollstrecken im alten Bund. Aber das, was Gott im alten Bund gesagt hat und hatte, das musste umgesetzt werden. Und das, was er uns heute sagt, das müssen wir umsetzen. Egal wie paradox das für unser Leben klingt, ob Gott dir etwas sagt zu deinem Geld, ob Gott dir irgendwas sagt zu deiner Ehe, ob Gott dir irgendwas sagt für deine Gesundheit, das, was Gott dir sagt, das befolge zu 100%. Mach keine Abstriche. Denk nicht so nach dem Motto, ja, das hat der Heiland noch nicht richtig verstanden. Ne? Da ist ein bisschen zu hart. Da hat er keine Ahnung von meiner Altersversorgung und hier ist er medizinisch noch nicht am Laufen. Wenn du eine klare Anordnung von Gott kriegst, so wie Saul hier, und das ist das, worum es hier geht, nicht eine klare Anordnung, so unverständlich wie die sein soll, deshalb macht die Bibel das an so einem Extremstbeispiel deutlich, tun. Abraham kriegt auch mal so eine ganz klare Wahnsinnsanordnung. Geh hin, opfer deinen Sohn. Das ist eine Anordnung, die ein Irrsinn ist, gerade für jemanden, der sich nichts anderes erwünscht hat als seinen Sohn. Und was macht Abraham? Der zieht los und ist bereit, ihn zu opfern. Er hat das Messer in der Hand, will zustechen. Und dann greift Gott ein. Er sagt, weil du diesen Gehorsam gezeigt hast, da will ich dich segnen. Und da will ich dich so riesengroß machen halt nicht. Da steckt der ganze Segen drin halt nicht, weil er geglaubt hat, weil er ganz straight gehorsam gewesen ist halt nicht. Deshalb ist Abraham gesegnet. Und nochmal, wir werden heute nicht aufgerufen. Das ist nicht unser Gott halt nicht. Wir werden seit dem Kreuz von Jesus Christus nicht mehr aufgerufen, Menschen zu töten. Aber Gott spricht klar zu uns. Und das, was ihr klar hört, tut das zu 100%. Das ist ganz, ganz wichtig. Jesus sagt in der Bergpredigt, wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels gebaut hat. Wer sie aber hört und nicht tut, nicht, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Das wird hier in Bremen keiner tun, nicht? Wenn ein Haus baut, da gucken wir alle schön zu, dass das Fundament ja ganz sauber ist. Und so lasst uns auch sein, wenn wir Gottes Stimme hören, dass wir da ganz klar auf Fundamente, auf wirklich den Felsen bauen und nicht auf Sand. Und das ist die Botschaft, das wir lernen dürfen von dieser furchtbaren Geschichte eben des Samuels, was ich auch lerne für mein Leben. Wenn Gott zu dir spricht, und das tut er immer wieder, ganz klar, nicht ganz klare, deutliche Dinge. Also ich sage das immer wieder, ich habe noch nie in meinem Leben das Problem gehabt, dass ich nicht klar wusste, was Gott von meinem Leben wollte. Und ich habe das auch noch nicht in der Seelsorge wirklich erlebt, dass man nicht Leuten sagen konnte halt, das oder das ist richtig oder falsch. Also wenn einer dann fragt, ich soll mein BMW oder Mercedes kaufen, das sind so Dinge, das, darum geht es nicht. Aber um die wichtigen, lebensentscheidenden Dinge gibt Gott ganz klar Antworten. Die Frage ist nur, dass die Leute häufig nicht gehorsam sind. Dass sie das schon verstehen, die kennen ihre Bibel. Ihr kennt auch eure Bibel, ich kenne die auch. Das Problem ist, dass das, was Gott uns häufig sagt, und manchmal schmeißt er uns die Worte ja hinterher, dann sagt das nicht einmal, 4, 5 Mal halt nicht, da stopfen wir uns die Ohren zu und sind nicht gehorsam. Wie so kleine Kinder, die eben nicht wollen, die bleiben lieber vorm Fernseher sitzen, als zu hören, wenn die Eltern sie rufen halt nicht. Wenn ihr die Stimme Gottes hört, seid gehorsam. Und ich weiß nicht, was Gott momentan mit dir und deinem Leben tut. Was er dir vielleicht in den letzten Tagen und Wochen gesagt hat. Aber das, was er dir ganz persönlich mitgeteilt hat, was du auch verstanden hast in deinem Herzen, dass es der Geist gewesen ist, dass er zu dir gesprochen hat. Tu das zu 100%. Das Botschaft aus diesem Text absoluter Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, weil wenn wir es nicht tun, dann geht letztlich in aller Konsequenz alles schief. Und eine vierte und letzte Botschaft aus diesem Text, was man herauslesen kann, es gibt ein Leben nach dem Tod. Samuel war gestorben, so geht's los, diese Geschichte, aber war trotzdem noch da. Samuel war tot, ja hier auf Erden war der nicht mehr, das war das Problem von dem Saul, aber der war noch nicht weg. Und Saul hatte noch ein Bewusstsein darüber, wo der ist, der war nicht im Totenreich. Der war im Totenreich. Das Totenreich, ich sage das immer wieder, ist nicht die Hölle. Das Totenreich wird eines Tages genommen und wird in die Hölle geschmissen und in der Hölle vernichtet. Das ist etwas anderes. Im Totenreich sind die Toten bis zum Endgericht, wenn Jesus Christus wiederkommt. Aber auch nur die Toten, die nicht in Christus Jesus gestorben sind. Wir wissen, dass es einen dreifachen Ausgang nach dem Tode gibt. Der erste Ausgang für uns, Halleluja, die wir zu Jesus gehören. Nicht? Wir haben das eben in der Lesung, in der ersten Lesung gehört, Johannes 5, 24 halt nicht. Der erste Ausgang, das ewige Leben, unmittelbar postmortal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat das Leben, kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Halleluja, da gehöre ich dazu und ihr alle, die ihr zu Jesus gehört, ihr gehört auch dazu. Unmittelbares, postmortales Weiterleben. Wunderbar, weil wir zu Jesus gehören. Das ist auch Leben nach dem Tod. Sind wir direkt in der Ewigkeit im himmlischen Jerusalem, wo Jesus für uns Wohnstätte bereitet. Aber es gibt eben auch noch das Totenreich. Haben wir nichts mit zu tun. Ich gehe nicht ins Totenreich, ich gehe direkt ins himmlische Jerusalem. Das Totenreich sind vor Jesus alle hineingekommen. Da war auch der Samuel drin, da war auch der David drin. Die sind übrigens, das erzählt die Bibel ja nicht, als Christus gekreuzigt ist, alle auferstanden schon halt nicht. Die sind jetzt auch schon alle, die Alten, die Heiligen im Alten Bund, sind alle jetzt schon im himmlischen Jerusalem halt nicht. Aber im Totenreich sind heute noch Menschen, die eben kein Ja zu Jesus gefunden haben. Und diese Menschen werden am Ende der Zeiten gerichtet. Die werden gerichtet nach ihren Werken, so erzählt das die Bibel. Das können wir lesen, Matthäus 25, können wir lesen in der Offenbarung, Offenbarung 20 halt nicht. Da wird das Gericht gehalten werden. Übrigens, wir sitzen dann mit zu Gericht. Die, die dann schon in der Ewigkeit sind, die schon im himmlischen Jerusalem sind, die sitzen mit zu Gericht über all die Menschen, auch über Israel mit zu Gericht und werden dann die Menschen richten nach ihren Werken. Und wer nicht geschrieben steht, eben im Buch des Lebens, der wird verworfen werden, haben wir eben auch nochmal in dieser Lesung gehört. Da ist ja beides hineingefasst in Johannes 5, sowohl das, was für die gilt, die in Christus sterben, wie aber auch für die, die ohne Christus sterben, dass sie dann heraufgeholt werden, die einen zur Auferstehung des Gerichts, die anderen zur Auferstehung des Lebens halt nicht. Aber das ist wichtig und das möchte ich heute an diesem Ewigkeitssonntag noch einmal deutlich machen. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Hier auf Erden, auf dem Planet, dann gehen die Dinge zu Ende, dann werden wir wieder ins Grab gelegt und werden zur Erde werden, klar. aber wir werden weiter existieren. Auch die, die Jesus Christus nicht annehmen als Herr und Heiland ihres Lebens. Das muss ich denen auch deutlich heute Morgen sagen, halt nicht. Das ist diesem Gott vollkommen egal, ob wie du da stehst und nach dem Motto, ja, ich hatte nicht richtig Gelegenheit oder sonst irgendwas, du wirst ins Gericht gezogen. Jedes seiner Geschöpfe muss sich offenbaren vor ihm und muss dann Rechenschaft ablegen, es sei denn, er zu Lebzeiten den lebendigen Glauben an Jesus angenommen, halt nicht, und das Blut des Heilandes Jesus Christus hat für die Schuld bezahlt. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und das darf uns Trost sein an diesem Ewigkeitssonntag, wenn wir über das Sterben nachdenken. So wird es auch der einzige Trost, wenn deine Angehörigen sterben. Das ist manchmal sehr furchtbar. Und heute sind Menschen da, die das erlebt haben. Einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau, einen guten Vater, eine gute Mutter verloren haben. Manchmal nach vielen Jahren und Jahrzehnten. Da bleibt eine Lücke, die ist nicht mehr zu schließen. Und das tut weh, bis man selber ins Grab geht. Aber wenn wir in Christus leben und sterben, dann gibt es Perspektive über den Tod hinaus. Halleluja. Ich bin nicht Pastor, weil die evangelische Landeskirche so gutes Geld bezahlt oder weil das ein toller Verein ist. Bei beides, bei weitem nicht. Gibt es anderswo mehr Geld zu verdienen und es gibt andere Arbeitsstellen, die sind viel attraktiver. Ich bin Pastor, weil das die Botschaft aller Botschaften ist halt, nicht? Weil das ist, für sich wirklich zu leben lohnt, das Menschen weiterzusagen, dass es angesichts eurer Endlichkeit, angesichts eurer Sterblichkeit eine Perspektive gibt, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, Halleluja. Ich kann Gott nicht beweisen, kann keiner. Aber als Pastor hat man zu tun mit Menschen, die Abschied nehmen müssen, und die Jesus haben. Das sind getröstete Abschiede. Und man erlebt leider auch Menschen, die Abschied nehmen müssen ohne Jesus. Die lieben Menschen hergeben müssen, die auf einmal vor dem Nichts stehen. Das sind grausame und furchtbare Abschiede. Man muss es erleben als Pastor, dass Menschen in den Tod gehen, dass sie sterben. Und die haben Jesus, die haben den Heiligen Geist und wissen, wo es hingeht. Die getragen sind, die auch Schmerzen haben, die auch gerne ein paar Tage bei ihrer Frau werden, aber die sich freuen auf die Ewigkeit. Und ich erlebe Menschen, die schreiend, weinend, wie kleine Kinder erleben, dass alles sinnlos gewesen ist und die fertig sind. Gott sei Dank dürfen wir uns auf das Leben nach dem Tod freuen als Christen. Weil wir wissen, für uns geht es in die Herrlichkeit. Ich möchte es heute am Ewigkeitssonntag nochmal deutlich sagen. Keiner von euch braucht Angst zu haben. Wir wissen nicht, wer nächstes Jahr auf diesem Zettel steht. Vielleicht bin ich dabei, vielleicht bist du dabei. Da kriegt man Schreck, wenn man das nachdenkt. Meine Güte, wenn ich in meinem Autounfall habe, oder wenn ich Krebs kriege, im August sterbe, nicht? Upp, dann zuppelt es ja so ein bisschen, auch wenn man nur ein bisschen drüber nachdenkt. Aber wenn du Jesus hast, kein Problem, dann gehst du sofort in die Ewigkeit zu unserem Heiland und dann ist alles in Ordnung für dich in einer Welt, wo es viel, viel schöner ist, als es hier auf Erden jemals sein könnte. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und für die in Jesus Christus ist es reine Herrlichkeit. Die ohne Christus, die sich gegen Gott wenden, das sagt diese Geschichte leider auch, es ist das ganz große Desaster. Vier lebenswichtige Botschaften vom toten Samuel. Erstens, Angst ist ein teuflischer Ratgeber. Zweitens, Finger weg von allen okkulten Praktiken. Drittens, absoluter Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Und viertens, es gibt ein Leben nach dem Tod, auf das wir als Christen uns freuen können. Dank Jesu Christi. Amen. Der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn, der Erste und der Letzte ist. Amen.